Radio Osttirol Sonntagscocktail.
So, meine Damen und Herren, es ist kurz nach 12. Ich darf Sie wieder recht herzlich begrüßen. Heute am Sonntag, am 28. April zum Radio Osttirol Sonntagscocktail. Heute wieder mit einem Gast aus Osttirol, nämlich Dr. Karl C. Perger. Er ist der Leiter des Tiroler Volkskunstmuseums und der Hofkirche in Innsbruck. Lieber Karl, ein herzliches Grüß Gott hier bei Radio Osttirol. Es freut mich, dass du das Wochenende wieder mal in die Heimat gekommen bist und uns hier ein bisschen Rede und Antwort stehst.
Grüß dich, Servus. Es freut mich, dass du mich eingeladen hast, dass ich mit dir heute ein bisschen brätschen und hangasten kann. Ist immer fein, wieder in die alte Heimat zu kommen.
Ja, das denke ich mir doch. Aber vorher, bevor wir anfangen, darf ich noch etwas in eigener Sache sagen, meine Damen und Herren. Die Sendung am vergangenen Sonntag betreffend, am Ostersonntag, da war ja der Dominik Baris, der Weltmeister im Super-G aus Südtirol, mein Gast. Die Sendung war aufgezeichnet aus Termingründen. Am Freitag, am Karfreitag haben wir sie aufgezeichnet und am Sonntag gesendet. Aber einige Leute haben das natürlich nicht wissen können, ist eh klar, und sind dann hierher gekommen mit den Kindern und wollten ein Autogramm vom Dominik Baris haben. Mir tut das wirklich selber sehr, sehr leid, weil ich weiß, wie ein Kind sich da freuen könnte, sowas zu kriegen. Und jetzt mache ich euch einen Vorschlag. Schickt mir bitte eine Mail auf meine Mailadresse visa@radio-osttirol.at und schreibt mir den Namen, wie das Kind heißt, und ich werde das organisieren, dass das Kind dann ein Originalautogramm vom Dominik Baris bekommt mit dem Namen drauf, also zum Beispiel für Norbert oder für Detlef oder für Hans oder für die Susi oder wie auch immer. Und das werden wir schon hinkriegen. Noch einmal bitte um Entschuldigung, es war halt anders nicht möglich. Das einmal zu dem und jetzt zu dir, lieber Karl. Du bist gebürtiger Mattdreier und es freut mich immer wieder, wenn ich Leute mit Osttiroler Wurzeln in meiner Sendung begrüßen darf. Ich habe schon sehr, sehr viele Osttirolerinnen und Osttiroler kennenlernen dürfen durch diese Sendung und man möchte es nicht für möglich halten, wie weit weg der Heimat sich oft einmal die Leute beruflich ansiedeln und in verschiedenen Positionen täglich Großartiges leisten. So wird es auch bei dir sein. Wir werden in dieser Stunde jetzt einiges erfahren. Aus deinem Leben, aus deiner Kindheit, aus deiner Jugendzeit bis herauf zum heutigen Tag. Freut mich ganz besonders, wie gesagt, und Musik, die hast du auch ausgesucht, die machen wir zwischendurch. Als erstes gibt's ABBA, Take a Chance. Gib mir eine Chance oder so heißt es auf Deutsch, sagen wir es einmal so.
If you change your mind, take a chance, I'm the first in line, honey, I'm still free, take a chance on me, if you need me, let me know, gonna be around, if you got no place to go when you're feeling down, if you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free, take a chance on me. Take a chance on me.
Take a Chance on Me, aber in diesem Fall heute als erster Titel beim Radio Osttirol Sonntagscocktail. Bei mir zu Gast ist Dr. Karl C. Berger. Lieber Karl, erklär uns einmal bitte gleich am Anfang, was das C, für was das C steht.
Ja, da gibt's jetzt eine kurze Antwort, dass das C für Christoph steht. Die lange Antwort ist vielleicht, dass mein Vater eigentlich einen Franz haben wollte und meine Mutter einen Christoph. Und weil meine Eltern immer ein bisschen zu Kompromissen geneigt haben, bin ich eben der Karl geworden.
Okay.
Offenbar hat sich meine Mutter allerdings ein bisschen mehr durchgesetzt.
Ja, dann reden wir gleich ein bisschen aus deiner Kindheit über deine Eltern und Geschwister. Du bist ja eines von 9 Kindern, glaube ich, aus eurer Familie. Und in Bichl, in Matrei aufgewachsen, erzähl ein bisschen aus der Zeit.
Ja, es war eine super Kindheit. Also geboren bin ich ja im Krankenhaus in Lienz am 8. Februar. Am 7. Februar hat der Franz Klammer seine Olympiamedaille gemacht, eine Goldmedaille damals in Innsbruck, Olympiade. Also Höhepunkt ist dann einen Tag später gekommen. Es war eine super Kindheit. Es ist ein Hof, der ziemlich einsam liegt, ein bisschen abseits vom Dorf Bichl. Und in Sichtweite vom Markt, also doch irgendwie im Zentrum und doch fein. Es war ein einziger Abenteuerspielplatz. Ja. Das Glenzbichler heißt das beispielsweise, das war Pirateninsel, das war alles Mögliche, was ich da gespielt habe. Nicht? Also es war eine sehr tolle Kindheit, sehr viel im Freien, sehr viel in der Natur. Und auch, was ich damals nicht so gern mögen habe, jetzt eigentlich sehr schätze, es war auch immer wieder mit Arbeit verbunden. Es ist eine kleine Landwirtschaft dabei. Das heißt, das Zusammenschlagen und so weiter, es war damals nicht so meine Sache. Ich hätte lieber Raumschiff Enterprise geschaut. Aber jetzt genieße ich das sehr nicht. Also in der Retrospektive war es eine sehr tolle Kindheit.
Mhm. Beim Glänzer heißt es bei euch daheim, ne?
Glänzer, ja.
Ja, genau. Du hast gerade gesagt, der Franz Klammer ist Olympiasieger geworden am 8. Februar. Genau. Ich habe am 8. Februar meinen Führerschein gemacht, damals, wie der Franz Olympiasieger geworden ist. Jetzt erklärt sich auch unser Altersunterschied.
Ja. Dadurch. Muss ein interessanter Tag gewesen
sein. Ja, natürlich, ja. Klar. Jetzt, meine Mama ist auch aus Bichl in Matrei gebürtig und die hat mir immer so erzählt, das ist mir auch so hängen geblieben, als sie aus ihrer Kindheit erzählt hat, hat sie immer gesagt, sie hat, wir müssen zu Fuß nach Matrei ins Markt gehen, in die Schule und so, und da hat es im Winter oft einmal mit dem Dauernwind ja fürchterliche Stürme gegeben und fürchterliche Schneeverwehungen. Hast du das auch erlebt oder bist du schon mit dem Bus geführt worden?
Nein, ich habe ein großes Privileg gehabt, weil mein Vater ist zwar gelernter Zimmerer, aber hat dann als Schulwart in Matrei gearbeitet, soll heißen, ich habe dann immer zwar sehr früh, aber doch mit dem Auto in die Schule gebracht werden dürfen und es war dann häufig der Heimweg. Das war aber damals jetzt nicht so ein Problem, dass ich jetzt mir gedacht habe, weit und du gehst jetzt ewig lang mit der Schultasche auf den Rücken. In der Früh war es mir sehr recht, auch gerade im Winter, wenn es kalt war, bin heimgegangen, war es ziemlich okay.
In weiterer Folge bist du dann nach Lienz weiter Schule gegangen, ins Gymnasium, oder?
Ja, genau, in den Park bin ich gegangen auch, eine sehr schöne Zeit, denke ich sehr gerne zurück. Die meisten Freundschaften, die ich heute noch habe, basieren auf der Zeit im Park. Es war eine Zeit durchaus des Umbruchs, weil das erste Jahr war damals noch das Park im Konvikt untergebracht, das ist gerade umgebaut worden in einer zweiten Jahr in der 6. Klasse sind wir dann ins ganz frisch, ganz toll neu renovierte ehemalige Spital, das heutige Park, kamen auch. Das war sehr toll. Ich war jetzt unlängst bei der 50-Jahr-Feier vom Park, das war vor ein, zwei Jahren. Da habe ich gedacht, sensationell, was aus dieser Schule geworden ist. Nicht, das ist sehr beeindruckend auch. Nicht? Ja, habe ich immer noch ein sehr wohlwollendes Gefühl, wenn ich beim Park vorbeigehe.
War das musische Park? Oder?
Nein, ich bin naturwissenschaftliches Park gegangen. Diesen Zweig, glaube ich, gibt es gar mittlerweile gar nicht mehr. Auch eine Sache, die ich sehr gut finde, weil es war eine Schwerpunktausbildung in Biologie, in Physik. Und dann später im Studium bin ich ja in eine geisteswissenschaftliche, kulturgeschichtliche Richtung gegangen auch. Und da ein Basiswissen zu haben über Naturgeschichte, das ist sehr gut.
Ja, ja. Hat sich das damals schon herauskristallisiert, dein weiterer Lebensweg dann in die berufliche Laufbahn? Oder hat sich das so ein bisschen zufällig ergeben dann durch das, was man ein Studium ausgesucht hat und vielleicht woanders nicht Platz gehabt hätte oder so?
Also eigentlich hat sich dieser Wunsch sehr früh ergeben. Ganz konkret, dass ich Volkskunde studiere, das war schon mit 16 Jahren klar, aber dass es in diese Richtung gehen wird, das ist sehr, sehr früh, ist das bei mir gereift worden. Nicht damals noch sehr unkonkret, wo ich nicht gewusst habe, irgendwas Geschichte, irgendwas würde mich interessieren. Hat verschiedene Gründe, nicht? Eine Sache war, dass bei uns eigentlich immer sehr viel geredet worden ist, daheim immer sehr viel erzählt worden ist von früher. Ich kann mich erinnern, am Sonntagnachmittags haben wir immer Besuch gekriegt vom Lenzen Lois, ist ein Verwandter von der Familie gewesen, und da ist immer erzählt worden von früher. früher, das hat mich total fasziniert, nicht? Also, ja. Die alleine Vorstellung, das ist jetzt etwas anders gewesen. Und dann waren es auch Sachen, die, man sagt ja Fernsehen, Bild nicht, aber in diesem Fall schon. Ich habe zwei Fernsehserien verschlungen. Der eine hat geheißen, war Zeichentrickserie, hat geheißen, Es war einmal der Mensch. Das war so die Geschichte der Menschheit. Und der zweite in den 80er Jahren war eine Serie, die hat geheißen Colorado Saga. Und das ist sozusagen die Geschichte vom US-Bundesstaat Colorado dargestellt worden. Und in der letzten Folge war es eine Art Rückschau. Und da hat einer dieser Protagonisten sag ja, das ist ein Stammbaum für der Familie und war eben sozusagen die ganze wichtigen Schauspieler dabei. Und da habe ich das erste Mal das Wort Stammbaum gehört und habe dann aufgrund dessen begonnen, mit meiner Familiengeschichte sich zu beschäftigen.
Na gut, und dann bist du natürlich den Weg weitergegangen und darüber reden wir in ein paar Minuten.
War schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen, griechischer Wein und die altvertrauten Lieder schenk noch mal ein, denn ich fühle die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werde ich immer nur ein Fremder sein und allein. Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer und Wind, von alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind. Und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah. Sie sagten sich immer wieder, irgendwann geht es zurück. Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen, griechischer Wein und die altvertrauten Lieder schenk noch mal ein, denn ich fühle die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werde ich immer nur ein Fremder sein und allein.
Ja, lieber Karl, jetzt reden wir ein bisschen weiter. Wir haben einiges erfahren jetzt aus deinem Kind und aus deiner Kindheit und Jugendzeit und aus dem Studium. In Innsbruck hast du studiert, glaube ich, oder?
In Innsbruck habe ich studiert, ja.
Und dann, seit 2005 bist du der Leiter des Tiroler Volkskunstmuseums und der Hofkirche in Innsbruck.
Ja, 2005 wäre schön, aber es war 2015.
Entschuldigung, habe ich versprochen, 15 natürlich, ja. Meine Frage, wie wird man das und was muss man da können, um das zu sein?
Ja, also man muss ein bisschen was können, das sei vorweg gesagt, aber es braucht auch eine gewisse Portion von Glück letztendlich auch. Bei mir war das so, dass ich im Jahr 2000 mein Studium abgeschlossen habe mit dem Magisterium und habe dann das Glück gehabt, relativ früh in den Arbeitsprozess reinzukommen. Auch das ist, wenn man Volkskunde und Politik studiert, jetzt nicht unbedingt so ganz einfach. Ich habe ein bisschen beim Land gearbeitet, war ein bisschen bei archäologischen Grabungen dabei und dann eben bald nach dem Studium auch schon Assistent auf der Universität und habe da so eine halbe Stelle gehabt, die am Anfang super ist, aber dann irgendwann einmal will man halt doch was Definitives haben. Und dann war eigentlich eine Ausschreibung auf dem von den Landesmuseen, von den Tiroler Landesmuseen für eine wissenschaftliche Mitarbeit im Volkskunstmuseum. Da habe ich mich beworben auch und habe mir offenbar nicht ganz blöd angestellt, sodass ich diese Stelle bekommen habe, befristet, und diese Befristung ist dann verlängert worden. Und einige Jahre später ist dann meine damalige Chefin, Frau Dr. Menardi, in Pension gegangen und man hat gesagt, naja, das läuft so gut, du bist schon so im Geschäft, du übernimmst jetzt die Leitung und nicht die Leitungsstelle, sondern die wissenschaftliche Mitarbeitsstelle, deine Stelle wird neu ausgeschrieben und das ist die Situation jetzt.
Okay, du bist praktisch der Chef dann von vielen Mitarbeitern, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es ist so, dass wir eine eigenartige Struktur haben, es ist ein Bereich innerhalb der Tiroler Landesmuseen, den ich vorstellen kann auch, das ist besuchermäßig, also die meisten Besucher kommen ins Volkskunstmuseum oder in die Hofkirche, das ist mehr als die Hälfte der ganzen Landesmuseen. Personell sind wir gar nicht so groß, also ich habe ein kleines, kompaktes, aber sehr tolles Team von 5 Leuten, da kommen aber noch einige Leute dazu, Kassapersonal, Aufsicht beispielsweise, dann eben die von der Hausverwaltung, die mit mir gemeinsam das Museum auf Vordermann bringen.
Die Tiroler Museen jetzt, da gibt es ja mehrere, sind das dann alles verschiedene oder gehören die alle zusammen irgendwie?
Also es gibt die Tiroler Landesmuseen, da sind sozusagen, bezeichnen uns immer als Brain-Museum, als Hauptmuseum, vielleicht nicht unbedingt, aber sozusagen als Dampfbrust, sehe ich uns gerne. Da gehört eben einerseits das Tiroler Volkskunstmuseum dazu und die Hofkirche. Allerdings sind noch andere Häuser, das Zeughaus in Innsbruck, das Fernandeum und das Bergisl-Museum, das Tirol-Panorama. Dann gibt es noch einige andere Innsbrucker Museen, die aber anderen Gebietskörperschaften zugeordnet sind. Stadtmuseum Hofburg ist ja Bundesmuseum, Schloss Ambras genauso Bundesmuseum, Kunsthistorisches. Wir sind also die Tiroler Landesmuseen. Ja.
Höfemuseum Kramsach und so?
Höfemuseum Kramsach ist eigentlich ein Verein, mit dem ich allerdings sehr eng verbunden bin. Also ich bin seit einiger Zeit auch im Vorstand vom Höfemuseum im Kramsach tätig, auch versuche mich da auch sehr stark einzubringen. Das bringt diese Arbeit, diese Leitungsfunktion im Volkskunstmuseum mit sich, dass man eben als Mitarbeiter, als Partner, als Experte gefragt ist. Höfemuseum ist eben eine Sache, aber es gibt noch einige andere Museen, wo ich sehr stark involviert bin. Museum der Völker in Schwarz, Ötz, die Ötztaler Museen, da sind wir mit einer Art Außenstelle durch die Sammlung Jäger verbunden auch. Archiv der Migration, wir sind im Beiräte dabei, auch vom Land Tirol, Volkskulturbeirat. Yeah. Also es sind einige Sachen, die mit der Position nicht unmittelbar, aber sozusagen in weiterer Folge verbunden sind.
Wie könnte man sich denn so einen Arbeitstag bei dir vorstellen oder eine Arbeitswoche? Ist das ein 8-Stunden-Tag von Montag bis Freitag oder geht das so abends auch einmal oder Wochenende auch oder so?
Also die einzige Kontinuität bei meinen normalen Arbeitstagen ist, dass sie eigentlich alle unterschiedlich sind. Also es ist normalerweise so, dass der Terminkalender ziemlich voll ist und dass eigentlich ein Tag mit dem anderen Tag kaum vergleichbar ist. Ich bin einerseits sehr viel außerhalb des Museums, hängt damit zusammen auch, dass ich versuche, das Museum so zu verstehen, dass es eben nicht nur ein Gebäude ist, ja, wo alte Sachen drin sind, sondern eben ein Museum, das mit dem Land verbunden ist. Dann gibt es Sachen, die Routine sind, nicht, also wir haben eine das Glück oder auch die Fluch, dass wir mit E-Mails sehr gut erreichbar sind. Da sind etliche E-Mails immer zu bearbeiten und zu beackern. Es sind Routinearbeiten wie die Arbeiten am Bestand mit den Objekten selber. Aber diese Routinearbeiten machen eigentlich das, was man sich vielleicht unter Museumsarbeit vorstellt, ist eigentlich der kleinste Teil der Museumsarbeit. Sonst ist es sehr viel Organisation im kulturellen Bereich. Ja.
Okay, da sagen wir, machen wieder ein bisschen Musik zwischendurch. Du hast der Georg Danzer zum Beispiel auch ausgesucht.
Ah, sehr schön.
Mit seinen weißen Pferden. Dr. Karl C. Berger ist heute mein Gast, meine Damen und Herren, beim Radio Osttirol Sonntagscocktail. Die erste Halbzeit ist ja fast schon zu Ende, so schnell vergeht die Zeit. Man könnte ja teilweise, lieber Karl, ja stundenlang über gewisse Themen reden. Schauen wir mal, dass wir alles durchbringen, was wir uns vorgenommen haben. Meine nächste Frage wäre gewesen, bei einer Firma ist es oft so, wenn ein neuer Chef kommt, dann gibt's meistens Veränderungen, weil er ja sich auch irgendwo muss einbringen oder einbringen sollte. Wie ist das in deinem Fall? Hast du auch ein bisschen was verändert in den Museen oder hast du für die nächste Zukunft was geplant?
Ich glaube, das muss man auch bringen, auch nicht immer, wenn man kann, muss man gewisse Veränderungen haben, um auch Position zu beziehen. Auch bei uns war es eigentlich so, dass es sehr harmonisch gegangen ist, dieser Übergang von meiner Chefin zu mir, ich sage immer noch Chefin, zu mir. Wir sind ja noch immer noch in einem sehr guten Kontakt, sie kommt fast jede Woche vorbei, weil sie zugelassen hat, dass ich sehr viele meiner Ideen schon in ihrer Ägide umsetzen habe dürfen. Auch das sind kreative Ausstellungsideen beispielsweise. Mir war das immer wichtig, dass ein Museum nicht so ist, dass man jetzt irgendwelche alten Sachen hat und die betet man an und man muss leise sein, sondern dass man hier ganz kreativ herangeht, dass man die Gegenwart immer als Ausgangspunkt nimmt, um die Gegenwart zu erklären, historisch zu erklären auch. Und deswegen sind so Ausstellungsthemen wie Dreck möglich gewesen, die Kulturgeschichte des Abfalls, nicht? Also inwieweit besteht eine Verbindung zwischen dem Wertlosen und dem Wertvollen im Museum gerade auch nicht, weil ein Museum ja oftmals aus Objekten besteht, die man nicht mehr braucht. Das Immaterielle, wir haben über Schmerz was gemacht, wir haben über Signaltöne was gemacht auch. Und von dem her war es eigentlich sehr harmonisch, dass dieser Übergang gegangen ist. Und ein ganz wichtiger Punkt war dann beispielsweise auch das Museum in gewisser Weise zu öffnen. Das heißt, wir haben ein großes Projekt gestartet, wo wir auch über Fremdheit oder überlegt haben, was ist eigentlich fremd, was ist heimisch, wo wir beispielsweise auch bei der Tiroler Tracht geschaut haben, okay, da gibt's viele Sachen, die irgendwo anders herkommen. Der Blaudruck aus Indien, der Federkielranzen, der Pfau ist ja auch kein alpines Tier. Also wie verbindet sich Fremdes und Heimisches? Und haben darauf aufbauend eine ganz wichtige Ausstellung, die uns heute noch prägt und beschäftigt, über die Arbeitsmigration in den 1960er, 70er Jahren gemacht, die insofern wichtig war, dass hier ein Teil der Bevölkerung ins Museum geholt worden ist, integriert worden ist, eingebaut worden ist, die vorher eigentlich ausgeschlossen waren.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wenn man so, wie ich, so ein Kunstbanaus ist, der überhaupt keine Ahnung hat von dem Ganzen, dann hat man ganz andere Vorstellungen vielleicht. Weil wenn ich so im Fernsehen oft einmal Seitenblicke sehe, wo irgendwelche Bilder ausgestellt werden, wo ich jetzt, ich sag's ganz ehrlich und frei, einmal nichts am ersten Blick damit anfangen kann, dann glaubt man immer, das sind lauter Akademiker, die sich das anschauen oder lauter Studierte. Ist das im Museum auch so? Kommen zu dir solche Leute oder kommt auch das ganz normale Fußvolk?
Also ich bin selber felsenfest überzeugt, dass ein Museum eben nicht was Hierarchisches sein muss, sondern was Demokratisches. Das heißt, es muss so sein, dass selbst komplexe und schwierige Zusammenhänge einfach erklärt werden soll auch nicht. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich einen Raum schaffe für irgendwelche Eliten, sondern ich muss Raum schaffen, wo unterschiedliche Leute hereinkommen. Das heißt, mein Museum, das Volkskundemuseum, soll auch ein Museum sein, wo man eben nicht nur die alten Objekte sieht, sondern eben auch unterschiedliche Veranstaltungen organisiert. Yeah. Wir haben seit einigen Jahren eine ganz tolle Modeschau mit der Ferrari-Schule in Innsbruck zusammen auch nicht. Da ist immer ein Thema aus dem Museum herausgegriffen, also es ist nicht nur ein Raum des Museums, sondern wo man irgendwas macht, sondern es ist eine Verbindung da und da kommen dann plötzlich bei dieser Modenschau 400 Leute, die vorher niemals ins Museum gekommen wären, die was immer einen großen Bogen um Volkskunstmuseum gemacht haben, die kommen da rein und sehen, hey, lässig, super. Und die gehen dann auch in weiterer Folge hinaus in die Räumlichkeiten und sehen oben, es ist nicht alles so, dass es verstaubt ist und es ist eben sogar toll, dass sehr viele Kinder sind und dass es nicht immer leise ist, Museum, sondern dass man Kinder lachen hört, singen hört, alles Mögliche.
Und Gäste werden natürlich auch kommen. Innsbruck ist ja auch für die Italiener, sage ich mal, ein Ausflugsziel immer wieder wert.
Ich sage nur August, nicht? Da ist es pumpvoll auch nicht. Der italienische Gast ist für uns ein besonderer Gast, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens einmal ist er besucherstark, sehr interessiert, Keccarina, hört man immer wieder im Museum. Und es ist auch insofern auch das Italienische wichtig, als dass das Volkskunstmuseum ja ein Museum ist, das nicht nur das Bundesland Tirol berücksichtigt, sondern eben auch Südtirol und das Trentino. Ja. Das heißt, wir haben das komplette Museum mehrsprachig und immer in einer Reihenfolge, dass es deutschsprachig erst ist, dann die Erklärung Italienisch, dann Englisch und dann über die Medien noch Französisch und Spanisch.
Ja. Wenn ich jetzt einmal in Innsbruck bin und dort hingehe und mir das anschaue, wie lang habe ich da Arbeit? Einen ganzen Tag oder ein paar Stunden? Oder wäre ich überhaupt nicht fertig, um das alles zu sehen?
Wenn du mit mir gehst, dann den muss man eine Woche vornehmen. Nein, es ist so nicht. Es ist ein großes Museum und es ist aber sehr stark strukturiert. Das war mir auch sehr wichtig. Das heißt, man kann kleine Häppchen herausnehmen. Wenn man das ganze Museum halbwegs ein bisschen anschaut, dann ist man einfach noch nach 2 Stunden müde, Gott sei Dank müde, ja, und hat aber das Gefühl, da gibt's noch was, und das ist eigentlich sehr toll, nicht, dass ein Besucher sich wohlfühlt und sagt, tolles Museum, aber ich mag nicht mehr, ich komme anders mal wieder.
Ja, ja. Ja, da passt vielleicht der nächste Titel von Gilbert und Harfony dazu, der heißt Komm einer, my friend.
Wenn's im Leben mal eng wird und der Herzschlag wird schwer und du fühlst dich recht einsam und leer, plötzlich fangt dich wer auf, der da mitfühlt und liebt, der dich aufstellt und Fehler vergibt. Er ist nicht immer bei dir, doch du kannst auf ihn bauen, wahre Freundschaft, der kann man vertrauen. Komm einer, mein Freund, sitz die nieder, schön, dass wir uns wieder mal sehen. Komm einer, mein Freund, sitz die nieder und erzähl mal ein bisschen vom Leben, ein bisschen vom Leben. Glauben oder nicht, ich weiß, wovon ich da red. Wahre Freunde, davon gibt's nicht viel. Geht's dir gut, da gibt's viele, wie die Motten und Licht. Nur im Schatten hält Freundschaft oft nicht. Doch ein Freund, der ist da, ganz egal, wie es da geht, der im wirklichen Leben zu dir steht. Schön, dass wir uns wieder mal sehen. Komm einer, mein Freund, setz dich nieder und erzähl mal ein bisschen vom Leben, ein bisschen vom Leben. Erzähl mal ein bisschen vom Leben. Komm einer, mein Freund, setz dich nieder. Schön, dass wir uns wieder mal sehen. Sing mir unser Land immer wieder. So bleiben wir doch Freunde fürs Leben. Freunde.
Ja, lieber Karl, jetzt bist du natürlich auch der Chef in der Hofkirche, oder das gehört zu deinem Ressort dazu. Die Hofkirche ist die Schwarzmanderkirche, nicht? Wer sagt man da?
So ist es, der Volksmund,
ja,
sagt.
Ich habe das in Erinnerung als kleiner Bub, wie ich einmal eine Woche in Innsbruck sein habe dürfen bei einem Verwandten bei mir. Dann habe ich mir auch so ein bisschen Innsbruck angeschaut, das erste Mal im Bahnhof, das erste Mal eine Rolltreppe im Kaufhaus Tirol gesehen damals, das war sensationell. Das
kann man vorstellen.
Und dann auch die Schwarzmanderkirche und diese Manda, wie man sagt, die gestandenen schwarzen Mander, das haben wir bis heute in Erinnerung geblieben. Das gibt's alles noch, ne?
Das gibt's alles noch. Es sind übrigens auch 8 Frauen von diesen Mandern dabei, auch nicht, ja. Ist ganz eine tolle Kirche, auch eines der wichtigsten und besten Sachen, die es in Tirol gibt. Deswegen auch das große Highlight für Touristen.
Ja, ja. Und hat auch, glaube ich, ein bisschen einen Bezug zu Osttirol, ne?
Einen aktuellen zurzeit. Also ich bin ja für die Hofkirche zuständig für den kulturellen Bereich, für die Verwaltung. Dann wird aber die Hofkirche nach wie vor von den Franziskanern betreut. Und der aktuelle Guardian oder Kirchenrektor ist ein Kalser. Der Pater Rupert Schwarzl ist seit einiger Zeit drin. Mittlerweile ist es ja die Franziskanerprovinz generell ein bisschen osttirolerisch geprägt, weil der Provinzial, wie das heißt, ja auch ein, ich glaube, aus Mitteldorf oder Fürgen kommt der Pater Oliver, ist. Aber es hat einen ganz konkreten historischen Verbindung, Hofkirche, auch mit Lienz, weil das Gebäude, wo jetzt das Museum ist, das war früher Franziskanerkloster und das ist aufgelöst worden unter Kaiser Josef II., der ja mit einem Denkmal hinter der Lieburg steht. Und der Josef II. Hat angeordnet, nicht, dass das Kloster aufgelöst wird, sondern dass es verlegt wird. Und zwar ist es von Innsbruck nach Lienz verlegt worden, ins ehemalige Karmelitenkloster. Das heißt, der Grund, warum es heute in Lienz ein Franziskanerkloster gibt, ist, dass die Innsbrucker, meiner, wenn man so will, Franziskaner nach Lienz geschickt worden sind, bis heute.
Aha, interessant, ja. Jetzt reden wir wieder ein bisschen was Privates. Du wohnst mit deiner Familie in Flirsch am Arlberg. Warum Flirsch? Warum so weit im Westen?
Naja, warum geht man in ein enges Tal hinein? Das hat natürlich ausschließlich etwas mit Liebe zu tun auch. Ich habe meine Frau kennengelernt, auch über eine Bekannte, die Dölsöcherin ist, durch die Nicola Bambenig, die ist oben Lehrerin gewesen, die haben wir besucht und da habe ich meine Frau kennengelernt. Und dann hat sich das so ergeben auch nicht. Am Anfang habe ich gedacht, ja, das war vorübergehend. Und mittlerweile bin ich sehr gerne in Flirsch oben daheim auch nicht, habe mittlerweile auch gebaut, ein kleines Häuschen, fühle mich sehr wohl, genieße es, wenn ich am Abend oder sonst wo durch den Ort fahre nicht und irgendwie alle Leute kenne nicht. Das ist schon sehr toll.
Mhm. Und die Arbeit in Innsbruck, das ist nicht so weit weg, oder? Geht sich das aus?
Das geht sich aus. Es ist circa eine Stunde zum Pendeln. Wenn ich das mit Kollegen in Wien vergleiche, da sind wir zeitlich gleich lang unterwegs. Ich bin räumlich ein bisschen länger, es sind circa 80 Kilometer. Aber es hat eben auch Vorteile, nicht? Also es pendeln einige von Landeck nach Innsbruck und da hat sich schon interessante Seilschaften ergeben, auch interessante Projekte auch und insbesondere fürs Museum.
Ja, und ich denke auch, wenn man zwischen Aufstehen, zwischen Frühstück und zwischen dem Arbeitsplatz ein bisschen eine Stunde Zeit hat oder was, ist ja nicht immer ganz schlecht. Da kann man ein bisschen nachdenken drüber, kann mit Laptop was tun im Zug heutzutage, ist ja alles möglich, nicht?
Schönste ist vor allem bei der Fahrt vom Museum heim, da hat man wirklich eine Zeit für sich selber, kann man sich sammeln und da haben wir schon mit drei Kindern wieder die Hölle los.
Ja, ist eh klar. Jetzt machen wir noch einen Titel und dann reden wir über deine Frau und über deine Kinder.
Ja, hör mal dies, du bist.
Karl, was ist deine Heimat? Ist das der Arlberg oder ist das Matrei?
Ach, ich sehe da nicht unbedingt einen Widerspruch drin, auch nicht. Ich bin gerne Tiroler. Ist auch so, dass ich beruflich zwischen alten Tirol sehr unterwegs bin, also zwischen Arlberg und am Ambezzo, zwischen Gardasee und Kufstein. Das ist meine sozusagen Region, wo ich mich ziemlich daheim fühle.
Ja, und Heimat heißt auch Familie, Heimat heißt auch eine Frau und Kinder meistens. Und wenn es alles gut ausgeht, dann ist es eh schön. Oft einmal geht es halt nicht ganz gut aus, das ist euch auch leider Gottes passiert. Ich glaube, deine Frau war einmal sehr krank und deine Tochter natürlich leider Gottes auch.
Ja, wir haben 2011 ein sehr, ich sage mal, zartes Jahr hinter uns gehabt. Das hat eben begonnen im Frühjahr, dass meine Frau schwer erkrankt ist und wie das halbwegs dann überstanden war. Dann war im Herbst so nicht, dass meine Tochter ganz eigenartig reagiert hat. Das soll heißen, sie hat Mittagsschlafle gemacht und hat ewig lang geschlafen und ihr Zwillingsbruder, ich war schon lang munter und sie hat noch geschlafen und hat uns geweckt. Und dann war sie munter und doch sehr lethargisch und das haben wir mal nachschauen lassen. Gott sei Dank war meine Frau immer sehr dahinter. Ich bin immer sehr, was gesagt hat, naja, das wird ein bisschen Vitaminmangel sein. Und dann ist mir draufgekommen, nein, das ist leider nicht was nur mit Vitamintabletten zu beheben, sondern es ist Leukämie nicht. Und das hat uns schon ziemlich einiges an Boden unter den Füßen kurzzeitig weg geschoben auch. Meine Frau sagt immer, ich war da, das erste Mal hat sie mich sprachlos erlebt nicht. Und ja, das war auch so nicht.
Kann ich mir auch vorstellen, ja. So was ist natürlich schlimm, aber du hast drei Kinder, gell? Eine Tochter, die Franziska, die ältere.
Die älteste,
ja. Und dann gibt es die Zwillinge, der Maximilian
und die Valentina.
Genau. Maximilian ist dem Kaiser nachbenannt, oder?
Naja, das gibt's jetzt eine lange Geschichte, warum meine Kinder so heißen auch. Das hat natürlich auch einen ganz wichtigen Grund, dass die enge Verbindung auch ist zum Kaiser auch.
Ja. Und die Valentina hat dann, glaube ich, hast du mal gesagt, ein ganzes Jahr im Krankenhaus in Innsbruck verbracht.
Ja, ein ganzes Jahr, aber fast ein ganzes Jahr. Wahnsinn. Es ist so, dass die Valentina ja Trisomie 21 hat auch das, was man früher als Down-Syndrom auch bezeichnet hat. Das heißt, sie ist sowieso ein Kind, das sehr viel Aufmerksamkeit und Zuwendung braucht. Und das war dann eben so, dass wir im Herbst 2011 ein ganz eigenartiger Tag war das nicht. Eigentlich wollte man ja Osttirol fahren, weil meine Eltern Hochzeitstag gehabt haben. Nicht, war eine große Feier geplant gewesen, nicht. Und ich bin noch in die Kinderklinik hingefahren mit der Überzeugung, jetzt werden sie feststellen, dass es alles nicht so tragisch ist. Und dann fahren wir dann Osttirol ein. Und dann hat's geheißen, nein, wir fahren jetzt nicht mehr heim, wir bleiben jetzt da nicht, weil es ist höchste Zeit, dass die Therapie anfängt. Und dann haben wir plötzlich unseren Hauptwohnsitz im 5. Stock der Innsbrucker Kinderklinik gehabt auch. Und das ist dann fast ein Jahr gegangen auch, nicht? Ja. Also ich bin oft auch in Hospizkarenz gegangen, später auch, um das auch mit den anderen Kindern zu managen. Meine Frau und ich haben uns immer abgewechselt. Großen Teil der Woche war sie in der Klinik, dann meistens am Wochenende bin ich gegangen auch nicht. War schon eine eigene Zeit nicht.
Ja, das ist überhaupt, kann man sich als Außenstehender überhaupt wahrscheinlich nicht vorstellen. Über das kann fast nur jemand reden, der das selber erlebt hat. Und da kann man euch nur gratulieren, weil eine Ehe, glaube ich, ist da schon sehr, sehr gefordert.
Eine Ehe ist gefordert. Man ist in so einem Radl drin, sage ich jetzt einmal, nicht? Wo Rituale ganz wichtig sind, weil sie ein bisschen strukturieren dabei auch. Aber ich kann schon sagen, dass die Zuneigung zwischen meiner Frau und mir das sehr intensiv dann auch geworden ist. Auch generell der ganze Block der Familie war schon sehr prägende Zeiten, wenn die Zwillinge sich nicht mehr daran erinnern, bis heute nachwirkt.
Ja. Es gibt ja viele, viele Leute, die das im Radio überhaupt nie erzählen würden, was du jetzt gesagt hast. Bin ich ganz ehrlich, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber das zeugt auch davon, dass du einfach drüber redest, dass du sagst, es ist ja kein Geheimnis. Es kann ja jeder wissen, weil es einfach die Realität ist, ne?
Es gehört absolut zu meiner Biografie, sogar ist ein ganz wichtiger Teil meiner Biografie, sowohl die Erkrankung als auch die Trisomie von meiner Tochter, die ein absolut liebes, tolles Kind ist auch nicht. Da gibt es jetzt viel zu erzählen, aber das machen wir mal bei anderen Sendungen. Aber das ist absolut wichtig und ist ein ganz wesentlicher Teil unserer Familie.
Schlussendlich wird es wohl so sein, dass es eine Familie unheimlich zusammenschweißen kann, nicht?
Ja, also das ist, glaube ich, wirklich so, dass unsere Familie jetzt auf, ein bisschen religiös sagen wir jetzt, auf das Haus auf Fels gebaut hat.
Ja. Du hast einen Titel ausgesucht, hast gesagt, der passt unheimlich, weil dieses Lied hast du auch der Tochter immer wieder vorgestellt, das ist Nena mit Wunder geschehen.
So ist es, ja.
Auch das Schicksal und die Angst kommt über.
Ja, lieber Karl, so eine Stunde ist leider Gottes viel zu kurz. Es ist schon 12:55. Einen Einstieg haben wir jetzt noch. Wir haben schon vieles geredet über deine Familie und über die Heimat, den Bezug zur Heimat. Wie oft kommst du denn heim noch mal bei?
Ja, viel zu selten, muss ich sagen. Nicht. Die Mama schimpft alleweil. Schimpfen tut sie nicht, sondern sie sagt mir immer, am Telefon ist halt auch ein bisschen öfter kommen.
Ja. Die Mama wird schon stolz sein, wenn sie 3 Akademiker im Kreise hat und aus alten Kindern was geworden ist, dann passt das ganz sicher für die Mama.
Ich glaube, die Mama ist nicht nur auf die Akademiker stolz, sondern auch auf alle, weil es haben alle was Gescheites gemacht.
Natürlich. Du hast gesagt, in Fliersch hast du Haus gebaut, wirst du dann dort bleiben oder würdest du doch einmal nach Osttirol generell zurückverschlagen, vielleicht als Chef vom Schloss Bruck oder vom Aguntum, Ausgrabungen und sonstigem?
Also die Möglichkeiten, die mir in Innsbruck geboten sind mit dem Volkswirtschaftsmuseum, sind so breit. Das Angebot schauen wir gerne an, nicht, aber das muss schon eine sehr tolle Sache sein. Ich fühle mich sehr wohl, ich kann in Innsbruck sehr viel gestalten, das ist mir sehr wichtig und habe auch Leute, mit denen ich sehr komplexe Sachen diskutieren kann. Fühle mich eigentlich sehr wohl, sowohl in Fliersch als auch in Innsbruck.
Na gut, dann darf ich mich recht herzlich bei dir bedanken, dass du heute mein Gast live hier warst. Ich wünsche dir alles Gute mit deiner Familie, mit deinen Kindern und vor allem mit der Jüngsten. Viel, viel Erfolg weiterhin, dass das alles gut ausgeht, dass ihr eine tolle Familie bleiben könnt. Und wünsche dir beruflich alles, alles Gute und eine gute Heimfahrt heute Richtung Arlberg.
Vielen herzlichen Dank, ich freue mich schon. Jetzt geht's heim nach Matrei, tu dir 2 Zwetschgen ins Auto ein und dann schauen wir mal, wie es mit dem Felbertauern heute geht. Danke für die Einladung.
Gut, meine Damen und Herren, das war unser heutiger Sonntagscocktail mit Dr. Karl Berger. Am kommenden Sonntag gibt's diese Sendung natürlich auch und dann ist Stefan Stern mein Gast. Er ist der Obmann der Alpine Gesellschaft Alpenraute, ein sehr rühriger Verein und er ist erst seit heurigem Jahr Obmann und er wird uns einiges über seine Tätigkeiten sowie über die vielen verschiedenen Expeditionen, die der Verein durchführt, erzählen. Das Ganze gibt's dann am kommenden Sonntag, am 5. Mai von 12 bis 13 Uhr. Für heute sage ich zusammen mit meinem Gast, mit Dr. Karl C. Berger, Dankeschön, dass Sie meine Gäste waren oder unsere Gäste waren. Und dir, lieber Karl, spiele ich jetzt noch einen Titel speziell für deine Frau, weil es da Herz hast wie ein Bergwerk. Pfiat denk, Dankeschön.
du stolz bist, wenn du warst und dich trotzdem zubelast, will ich dich. Weil man warm wird, wenn du lachst und dann Herbst zum Sommer machst, will ich dich. Weil ein bisschen Glück für dich noch einmal dreht, weil's bei mir bleibt, wenn der beste Freund sich lädt. Weil's der Herz hat, wie ein Bergwerk, weil's der Wahnsinn bist für mich, steh auf dich. Weil ich mit dir alt werden kann, weil wir ewig Kinder sind, brauch ich dich. Weil's das Brennen in mir fühlst und bin nie besitzen will, brauch ich dich. Weil's den Grund, warum's bei mir bist, nimmer warst. Weil's dann mir einfach an Ohren gefressen hast. Weil ich nur bei dir daheim bin, weil's der Wahnsinn bist für mich, steh auf dir.